Zur Vorbereitung für die Predigt lese ich aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Und er kam nach Jericho hinein und wollte hindurchziehen. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Er war Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei, und er vermochte es nicht wegen der Volksmenge, weil er von Gestalt klein war. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn er sollte auf jenem Weg hindurchziehen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er zu ihm auf und sprach: Zachäus, steig eilends herab. Denn heute muss ich in deinem Hause bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn mit Freuden auf. Und als sie es sahen, murrten sie alle und sagten: Bei einem sündigen Mann ist er eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sagte zum Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meines Besitzes gebe ich nunmehr den Armen. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich es vierfach zurück. Da sprach Jesus zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, wie denn auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn des Menschen Sohn ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten.
Klein soll er gewesen sein, dieser Zachäus. Wirklich klein. In der Forschung sagt man, kleine Männer haben es schwerer als andere. Der österreichische Psychotherapeut Adler hat das Phänomen des Napoleon-Komplexes geprägt. Das heißt also, jemand, der sehr klein ist, versucht das zu kompensieren durch Statussymbole, durch Erfolg. Er muss sich mehr anstrengen, mehr leisten, mehr tun als andere. Und so könnte man sich das bei Zachäus vorstellen. Ein kleiner Mann, aber ein riesengroßer SUV. Rolex-Uhr, Goldkettchen, Montblanc-Füller. Zachäus heute. Aber seine Größe ist nicht sein Hauptproblem. Der Name Zachäus heißt übersetzt der Gerechte oder der Reine. Und das ist ein Wortwitz an sich. So nach dem Motto, herein und das schmutzige Geld. Welche Berufsgruppe hat eurer Meinung nach heutzutage in unserer heutigen Gesellschaft in Deutschland das höchste Ansehen? Ihr dürft einfach was hereinrufen. Banker? Nee. Ärzte, Professoren, nicht ganz, aber ziemlich weit vorne. Hauptschullehrer? Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen. Mit 93% Forsa-Umfrage aus dem letzten Jahr. Und dann kommen schon Pflegeberufe und Ärztinnen und Ärzte. So mit 90%. Und wer ist ganz unten? Lehrer. Nein. Theologen. Manager. Also mit 17% Ansehen sind die Politiker vertreten. Mit 10% Mitarbeiter einer Werbeagentur. und mit 7% Versicherungsvertreter. Und Zachäus als Zolleinnehmer, der wäre wahrscheinlich nicht mal mit 5% dabei. Warum? Nun, das hat mit seinem Beruf zu tun. Mit dem Beruf, was damals üblich war. Also ein Zolleinnehmer, der ersteigerte eine Zollstation sozusagen, ein Zöllner. Und die römische Besatzungsmacht, die gab diese Zollstationen frei. Und ein Zolleinnehmer, der war kein Staatsdiener, kein Beamter, er war freiberuflich unterwegs. Und das heißt, wenn jetzt Händler in die Stadt kamen, um etwas zu verkaufen, haben die Römer gesagt, okay, wenn hier was gekauft und verkauft wird, dann wollen wir daran verdienen. Dann soll es Zölle geben, Aufschläge darauf. Und so ein Zolleinnehmer, der musste ja selber was verdienen, also hat er diese Aufschläge noch erhöht. Und dann waren das richtig hohe Zölle. War nicht beliebt. Aber Zachäus verdiente sich eine goldene Nase, eine kleine, aber zumindest eine goldene. Die Menschen leiden unter den hohen Zöllen. Ja, man hatte nicht so viel zum Leben, man musste damit irgendwie auskommen. Und dann diese hohen Preise, Inflation und oh, was weiß ich für Steuern und so, das tat schon richtig weh. Wenn man jemanden beleidigen wollte, da sagt man, oh, du Zöllner. Ja, so Zöllner war nicht beliebt. Und er, Zachäus, war Oberzöllner, also oberunbeliebt, obergehasst. Aber irgendwie in ihm musste was schlummern. Tief in ihm musste was schlummern, auf der Suche nach Annahme. Das ist heute unser Thema, die Ostersuche nach Annahme. Gott ist für uns und Zachäus ist auf der Suche. Ich habe 4 Punkte in meiner Predigt. Erstens, Menschen halten uns manchmal von Gott ab. Auch Fromme. Zweitens, die Suche nach Annahme ist größer, als man denkt. Drittens, eigener Stolz hält uns von Gott ab. Viertens, Jesus nimmt uns an. Und fünftens, lass dich von Jesus verändern. Beginnen wir ganz vorne. Menschen halten uns manchmal von Gott ab, auch Fromme. Da kommt der große Redner in die Stadt, Jesus, der Wunderheiler. Und alle wollen ihn sehen, ist endlich mal was los, das haben wir vorhin hier erlebt. Endlich was los in der Provinz. Alle drängeln sich dran und rum und wollen Jesus sehen, auch Zachäus. Aber was ist der Grund, warum Zachäus Jesus nicht sehen kann? Die Menschenmenge. Es ist eine selbstgerechte Menge. Eine moralistische Menge. Was, dieser Zachäus, dieser Betrüger, dieser Gauner? Nee, bleib du mal schön hier weg. Es ist nicht dein Bereich. Wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Und ich habe so gedacht, sind wir Christen manchmal nicht auch so? Dass wir anderen Menschen die Sicht auf Gott, auf Glaube, auf Jesus versperren? Steckt da nicht manchmal was in uns drin? Wenn das so wäre, dann könnten wir doch nur sagen, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich über uns. Da ärgert sich der alteingesessene Christ, dass sein Stammplatz im Gottesdienst durch jemanden anderen besetzt ist. Und er ärgert sich, geht hin und bittet den Gast aufzustehen und sich woanders hinzusetzen. Herr, erbarme dich. Da stehen Christen auf beim Lobpreis und versperren den hinter ihnen sitzenden Gästen die Sicht zur Leinwand. Na, die sind ganz neu hier. Die kennen die Texte noch nicht. Die können nicht auswendig mitsingen. Die wissen gar nicht, um was es da geht. Es ist eine fromme Mauer vor ihnen aufgebaut. Man könnte ja zur Seite gehen in den Gang oder mal gucken, wer sitzt hinter mir. Und ich denke, Herr, erbarme dich. Da gibt es ein Mittagsbuffet nach dem Gottesdienst. Und wer drängelt sich zuerst ans Buffet? Wer will sich die besten und leckersten Schnäppchen holen dort? Die ach so fromme Frau. Und ich denke, Herr, erbarme dich. Wir Und ich klammere mich da ganz bewusst nicht aus. Wir stehen immer wieder Menschen im Weg, die auf der Suche sind nach Gott, nach Glauben, nach Jesus und verhindern, dass sie Jesus erkennen können. Christen lehnen andere ab, weil sie zum Beispiel sexuell anders empfinden. Christen gönnen anderen nicht das ewige Leben, weil sie das oder jenes auf dem Kerbholz haben und denken, ach, der böse Nachbar, aber der doch nicht, oder? Wie macht Jesus das? Er lehnt niemanden ab. Er sortiert nicht nach Hautfarbe, nicht nach Gehalt, nach Kontoeingängen, nicht nach Spenden, nach sexueller Orientierung. Jesus nimmt an. Er verurteilt den Zachäus nicht. Er lässt ihn nicht am Rande stehen und versperrt ihm nicht die Sicht auf Gott. Mein zweiter Gedanke. Die Suche nach Annahme ist größer, als man denkt. Ich entdecke etwas in Zachäus, da ist mehr in ihm, als man erstmal so sieht. Ich bin überzeugt, da ist eine ungestillte Sehnsucht in diesem Zachäus. Er sucht nach Sinn, nach Leben, nach Annahme. Zachäus dort auf dem Baum, trotz Spott und Gelächter der Menge, er ist auf der Suche. Er ist auf der Suche nicht nach dem nicht stinkenden Geld, so sagte man ja damals, Geld stinkt nicht. Er ist nicht auf der Suche nach Statussymbolen, sondern nach Jesus. Zachäus hoffte, so heißt es im Bibeltext, Jesus sehen zu können. Das ist die Suche nach Annahme. Er hat davon gehört, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist und er hofft sich vielleicht auch was. Wenn das so stimmt mit diesem Jesus, dann will ich auch etwas davon abhaben. Wolf Biermann singt in einem Lied folgenden Text. Das kann doch nicht alles gewesen sein, das bisschen Sonntag und Kinderschreien. Das muss doch noch irgendwo hingehen. Die Überstunden, das bisschen Kies und abends in der Glotze, das Paradies. Darin kann ich doch keinen Sinn sehen. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Da muss doch noch irgendetwas kommen. Nein, da muss doch noch Leben ins Leben. Da muss doch noch Leben ins Leben. Ist da wirklich mehr, als es so oberflächlich scheint? Zachäus entdeckt diese innere Suche nach Annahme, diesen Hilferuf seiner Seele. Und er will ihn jetzt nicht mehr übertönen mit Leistung, mit Erfolg, mit Geld. Er will diesen Jesus kennenlernen. Er geht auf die Straße, aber keine Chance. Es ist ihm alles versperrt. Aber seine Neugier und seine Sehnsucht ist so groß, dass er eine Idee hat. Vicky würde machen so, aha, ich habe eine Idee. Da ist ein Baum, da kletter ich hoch. Eigener Stolz hält uns manchmal von Gott ab, mein nächster Gedanke. Was, Zachäus? Du kletterst auf einen Baum, um Jesus zu sehen? Du bist ein reicher Mann. Ja, nicht beliebt, aber er hat seinen Status zu verlieren. Seinen Status als reichen Mann. Und mit solch einem Status, wie Zachäus den hat, da klettert man nicht einfach auf einen Baum. Nein, das macht man nicht. Das durften die Kinder. Aber nicht Erwachsene damals. Erwachsene machen das nicht. Und nicht mal Zachäus. Dass Zachäus auf diesen Baum klettert, bedeutet, er zahlt einen Preis dafür, einen hohen Preis. Er lässt sein Ansehen hinter sich. Er lässt seinen Stolz hinter sich. Er verliert seine Würde und er setzt alles aufs Spiel, um diesen Jesus zu sehen. Alles aufs Spiel, um diesen Jesus zu sehen. Und ich habe so gedacht, so ist es auch heute noch. So ist es heute noch. Man kann die Erlösung, die Jesus anbietet, nicht annehmen, ohne auf einen Baum zu klettern. Was meine ich damit? Ohne seinen eigenen Stolz zu verlieren. Bist du bereit, auf einen Baum zu klettern? Und vielleicht für dich und für andere Menschen albern auszusehen? Ich bin überzeugt, das ist der Preis dafür, Christ zu werden. Und da muss man fair und ehrlich sein und sagen, wenn du Christ werden willst, wenn du Jesus folgen willst, dann kostet es auch einen Preis. Dann machst du das anderen deutlich. Ich bin Christ, ich glaube an Jesus. Dann sehen das andere. Das kostet einen Preis, ja. Den Preis des Sichtbarmachens. Aber noch mehr. Den eigenen Stolz herunterzuschlucken. Nicht auf der eigenen Würde zu bestehen, sondern auf einem Ast zu stehen und Jesus zu sehen. Jesus, ich komme zu dir. Das heißt, mit anderen Worten, in unserer Gesellschaft heutzutage, da sieht man albern aus, wenn man als Christ lebt. Wenn man als Christ daran glaubt, dass der Herrscher des Universums sich ganz klein gemacht hat, auf diese Erde gekommen ist, das feiern wir an Weihnachten, er auf diese Erde gelebt, geredet hat, durch die Straßen gezogen ist, nach Jericho gekommen ist, nachher in Jerusalem bespuckt, ausgelacht, gekreuzigt wurde, gestorben ist, die Mächte des Bösen besiegt hat und in der Auferstehung triumphiert. Wenn du das glaubst, dann machst du dich teilweise auch lächerlich in unserer Gesellschaft. Das ist der Preis dafür. Da muss man ehrlich sein. Dann ist man vielleicht intellektuell ein Außenseiter. Vielleicht gilt man als nicht aufgeklärt, als unreifer Erwachsener, vielleicht auch als Kind. Man zahlt einen Preis dafür. Und für manche ist es ein Hindernis zu sagen, diesen Preis will ich nicht bezahlen. Es gibt so viel, was uns abhalten kann vom Evangelium. Vielleicht unser Stolz. Wir wollen nicht wie ein Kind aussehen. Wir wollen nicht auf einen Baum klettern. Wir wollen zu unserer Würde stehen. Aber Zachäus, der hat es gewagt. Der reiche Zachäus, der, naja, unbeliebte Zachäus. Aber er hat was zu verlieren gehabt und er setzt alles auf diese Karte und sagt, ich will diesen Jesus sehen. Ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen. Und wenn Jesus, das ist der vierte Punkt, Jesus nimmt uns an, wenn Jesus durch die Stadt geht, dann sieht er die Menschen. Dann schaut er sie an mit der Liebe Gottes, betrachtet sie und weiß, wie wertvoll sie sind. Wenn Jesus hier jetzt durch die Tür hineinkommen würde, nein, er ist schon mitten unter uns. Wenn er durch die Reihen geht und sieht, dich und mich sieht, dann sieht er uns mit seiner Liebe an und er sieht in dich, den mir, einen würdevollen Menschen. Aber er sieht auch unsere Sehnsucht nach Annahme. Er sieht unsere Verletzungen, unsere Verletzlichkeit. Er sieht unsere Erfahrungen, unsere Einsamkeit. Das sieht Jesus. Was sagt dazu Zachäus? Hey Zachäus, ich weiß, wer du bist der Oberzöllner, du musst dein Leben ändern, denn die Menschen leiden unter dir. Sagt er das? Nein, sagt er nicht. Sagt er ihm, dass er sein Leben ändern muss? Nein, sagt er nicht. Er macht ihm keine Vorwürfe. Er beurteilt ihn nicht, er verurteilt ihn nicht. Jesus lädt sich beim Zachäus zum Essen ein und sagt, ich will heute zu dir nach Hause kommen. In dein Lebenshaus, in deine Umstände, in deine Situation. Da, wo du bist, da will ich hinein. Ich bin für dich. Und Zachäus, so ganz erstaunlich, da hockt er da oben im Baum und ja, okay, ich bin bereit, ich mach das. Ja komm, sei mein Gast. Jesus nennt ihn nicht einen Gauner, nicht einen Betrüger, sondern einen Sohn Abrahams. Man könnte sagen, ein Kind Gottes. Das ist absolute Wertschätzung. Etwas, diese Annahme, die wir vielleicht uns alle wünschen. Eine tiefe Begegnung mit dem Sohn Gottes. Dass Jesus dich ansieht, mit dir nach Hause geht, sein Herz mit dir teilt, dir zuhört, Zeit mit dir verbringt, dich versteht, ohne Vorwürfe. So ist Jesus. Aber da sind viele Leute und die finden das nicht toll, was Jesus da macht, heißt es nachher im Bibeltext. Die fühlen sich provoziert. Das geht doch gar nicht. Dieser Betrüger, dieser Gauner, das geht doch nicht. Sowas macht man nicht. Mit solchen Leuten wie dem Zöllner isst man nicht, hat man keine Gemeinschaft, die grenzt man aus. So dachte man damals. Und ich kann verstehen, dass man Zöllner nicht mochte damals. Das kann ich absolut verstehen. Aber Jesus geht auf alle Menschen zu. Und er kümmert sich zuallererst um die, die am Rande stehen. Klar, die Tat des Zachäus, sein Leben, das heißt er nicht gut, aber er will ihm eine neue Perspektive schenken. Und dann, wir haben das schon gehört, was passiert? Zachäus gibt die Hälfte seines Geldes den Armen. Und denjenigen, die er betrogen hat, gibt er das Vierfache zurück. Er verändert sein Leben von Grund auf. Er will wieder gut machen, was er falsch gemacht hat. Und das verändert etwas Grundlegendes. Fünftens, lass dich von Jesus verändern. Ich brauche jetzt eure Fantasie. Eure Fantasie in der Form, denken wir mal weiter, was passiert nach der Geschichte, einen Tag später. Drehen wir das Kalenderblatt mal um einen Tag. Am nächsten Morgen Jericho erwacht. Es ist nichts mehr wie zuvor. Als Jericho aufsteht, hat sich alles verändert. Denn Jesus hat eine clevere Wahl getroffen mit diesem Zachäus. Er hat die gewaltige Liebe Gottes gezeigt, hat seine Macht demonstriert. Und dieser Zachäus ist gleichzeitig so ein Schlüssel, um diese Stadt zu verändern. Jesus hat genau den Richtigen ausgesucht. Was geschieht also einen Tag danach? Ein Familienvater findet Geld im Briefkasten. Geld, das er an der Zollstation hatte zurücklassen müssen. Ihm treten die Tränen in die Augen. Jetzt kann er endlich die Operation für seine Frau bezahlen. Ein Gemüsehändler kommt in die Stadt gefahren, fährt zum Zoll. Seufzend, er weiß ja immer, oh, was jetzt alles kommt, die Preise und der Zoll. Oh, und er traut seinen Ohren nicht. Jetzt kann er endlich sein Gemüse, sein Obst zu einem vernünftigen Preis verkaufen. Ein Dominoeffekt tritt ein. Eine alleinerziehende Mutter kommt zum Markt, hoffnungslos eigentlich, ihr Geld wird wieder mal nicht reichen. Aber dann sieht sie das Preisschild am Gemüsestand und ihr Herz macht einen Sprung. Ja, heute werden die Kinder mal satt werden. Die örtliche Polizei wundert sich. An diesem Tag gibt es keine Schlägerei am Stadttor. Kein Einbruch, keine Kriminalität, die aus Armut geboren wird. In der örtlichen Schule muss der Lehrer Stühle in den Klassenraum stellen. Es kommen mehr Kinder heute zur Schule, die sonst immer im Steinbruch arbeiten mussten. Der Stadtrat beruft eine Sondersitzung ein. Mit den überraschenden Einnahmen, den zusätzlichen Einnahmen, können sie endlich die stinkende Kloake sanieren. Am Ende des Tages ist das Gasthaus übervoll. Die Menschen wissen nicht, ob sie dem Frieden trauen können, aber sie müssen darüber reden, was passiert ist. Sie müssen darüber reden. Wieder etwas Fantasie. An dem gleichen Abend, an dem das passiert ist, wie hat Zachäus wohl reagiert? Vielleicht ist er mit seinem Schnitzmesser hingegangen, an eine Baumrinde und hat das Datum des Tages eingeritzt. Geguckt, beobachtet ihn jemand. Oh, heute Nacht wird er gut schlafen können. Endlich einmal gut schlafen können, friedlich schlafen können. Und allen ist klar, das Reich Gottes ist nach Jericho gekommen. Das Reich Gottes ist nach Jericho gekommen. Was verändert sich in dieser Stadt, in einer Stadt, die 250 Meter unter dem Meeresspiegel liegt, die tiefstgelegene Stadt? Und so tief gelegen war auch der Ruf dieser Stadt Jericho. Was hat diese Stadt alles an Kaputtem erlebt? Zerstört worden, wieder aufgebaut worden. als Jesus die Geschichte von dem barmherzigen Samariter erzählt, ja, da taucht ja auch Jericho auf und ja, da geht's gefährlich zu in Richtung Jericho. In diese verlorene, diese dunkle Welt kommt der Retter und besucht sie. Ausgerechnet Jericho. Diese Stadt der Katastrophen und der Tragödien. Was sieht Jesus, wenn er in unsere Straßen sieht, in unsere Häuser sieht, die Männer, Frauen und Kinder im Park sieht? Was sieht Jesus? Gott ist auf der Suche. Er hat uns gewollt. Er liebt uns. Und ihm fehlt etwas. Du fehlst ihm. Wir fehlen ihm. Und er sucht fieberhaft nach uns. Und diese Geschichte von Zachäus ist so spannend, weil sie auch deutlich macht, was sich verändern kann in einer Umgebung. Da verändert sich ein Leben und da verändert sich eine Stadt. Da wandelt sich das Innere eines Betrügers und es wandelt sich die Atmosphäre in der Umgebung. Christlicher Glaube hat Auswirkung. Manchmal sucht Jesus Schlüsselpersonen. Schlüsselpersonen, vielleicht in der Schule, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft. Gott hat immer wieder Schlüsselpersonen ausgesucht. Christen zum Beispiel kämpfen gegen Sklaverei und Korruption. Und John Newton hat mit seinem Lied Amazing Grace bis heute Menschen geprägt. Christliche Politiker wie William Wilberforce haben gegen Sklaverei und Korruption gekämpft, haben Gesellschaften verändert. Christen kämpfen gegen Rassismus, Martin Luther King. Christen ringen um den Frieden, Dietrich Bonhoeffer. Christen stellen Geld bereit für das, was am nötigsten ist. Kann Jesus auch uns verändern? Dich verändern, mich verändern? Menschen in deiner Umgebung verändern, um etwas Großes zu tun, um die Gesellschaft zu verändern? Welche Auswirkung hat deine Beziehung zu Gott, möchte ich fragen. Deine Beziehung zu Gott. Welche Auswirkung hat sie in deiner Nachbarschaft? Auf deinem Arbeitsplatz? In deinem Verein? In wie vielen Vereinen ist der Oberramstädter im Schnitt? Ich hörte 4. Ne? Was für Chancen und Möglichkeiten. Wozu gebraucht Gott dich? Und wen oder was will er verändern? Ich möchte uns diese Fragen mitgeben für heute und für diese Woche. Welche Veränderungen stehen in dir, in mir an? Und wie will er unsere Umgebung verändern? Lasst uns in dieser Woche uns auf eine Suche begeben nach Annahme, wie wir Menschen annehmen, wie Gott Menschen annimmt und wie unsere Veränderung sich auswirkt bei anderen und wie Gott vielleicht auch in unserer Umgebung arbeitet. Lass uns auf die Suche gehen danach. Erstens, Menschen halten uns manchmal von Gott ab, auch Fromme. Zweitens, die Suche nach Annahme ist größer, als man denkt. Aber eigener Stolz, drittens, hält uns von Gott ab. Viertens, Jesus nimmt uns an. Und fünftens, lass dich von Jesus verändern. Das ist die Ostersuche nach Annahme. Gott segne uns dabei. Amen.